Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Stickstoff- und Methansteuer. Um das Klima zu schützen, Dänemark besteuert Ausstoß von Rindern und Schweinen. Ein Artikel von Oliver Signus vom 11. Juni 2026, am Mikrofon Alexander Sieber. Vertreter aus Regierung, Parteien, Landwirtschaft und Naturschutz unterzeichneten Ende 2024 eine Vereinbarung, die grundlegende Veränderungen in der dänischen Landwirtschaft vorsieht. Bauern sollen für den Ausstoß ihrer Tiere zahlen. 20% der Natur soll unter Schutz gestellt werden. Die dänischen Landwirte müssen ab 2030 eine Steuer auf den Methanausstoß von Rindern und Schweinen bezahlen. Dies hatte die Regierung des skandinavischen Landes bereits im November 2024 beschlossen. Die Fraktionen im Parlament einigten sich darüber überparteilich und kündigten finanzielle Unterstützung für die betroffenen Landwirte an. Teilweise Ausgleich durch Steuersenkung. Dänemark ist das erste Land weltweit, das eine Steuer auf die von einem Betrieb produzierte Methanmenge erhebt. Sie errechnet sich aus der Anzahl der Tiere und standardisierten Emissionsfaktoren. Grundlage für die Steuer ist der Green Tripartite Deal. Darin ist festgelegt, dass Tierhalter ab 2030 pro Tonne CO2-Äquivalent 300 Kronen 40,14 Euro zahlen. Der Betrag steigt bis 2035 auf bis zu 750 Kronen. Gleichzeitig senkt die Regierung die Steuerlast für Landwirte deutlich, sodass sie ab 2030 effektiv 120 Kronen und ab 2035 300 Kronen pro Tonne zahlen. Um das Vorhaben auf den Weg zu bringen, hat die Regierung erstmals in der Geschichte des Landes eine Behörde gegründet, die den alleinigen Zweck hat, ein politisches Abkommen umzusetzen. Es erhielt den Namen Ministerium für das Grüne Dreierbündnis. Im Sommer 2024 unterzeichneten Vertreter aus Regierung, Parteien, Landwirtschaft und Naturschutz ein Abkommen für mehr Natur, sauberes Wasser und eine nachhaltige Transformation der Landwirtschaft. Später im Jahr schloss die Regierungskoalition aus Sozialisten, Liberalen und den Moderaten mit der Liberalen Allianz, der Konservativen Volkspartei und den radikalen Linken ein weiteres politisches Abkommen zur Umsetzung eines grünen Dänemarks. Damit wolle sich das Land als Vorreiter der Energiewende positionieren, heißt es auf der Website des Ministeriums weiter. Vier Oppositionsparteien lehnten das Abkommen ab. Zu den Zielen gehört die Pflanzung von 250.000 Hektar Wald. Das entspricht etwa 1 Milliarde neuer Bäume bis 2045. Die Einrichtung von 21 neuen Nationalparks und der verstärkte Schutz von Gewässern sind ebenfalls vorgesehen. 140.000 Hektar tiefliegendes Ackerland, das bei der Bewirtschaftung hohe CO2-Emissionen verursache, soll in Teilen der Natur überlassen werden. Milliarden aus EU-Fonds umgewidmet. Neben einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion sind eine CO2-Steuer für Tierhaltung sowie Investitionen von 43 Milliarden Kronen, knapp 5,8 Milliarden Euro, in einen Fonds der Finanzierung grüner Initiativen vorgesehen. Auf der Website der dänischen Kommunen findet sich eine Zeitleiste, die den vereinbarten Ablauf dokumentiert. So will die Regierung noch in diesem Jahr einen umfassenden Plan zur Wiederherstellung der Natur vorlegen. Er basiert auf der EU-Naturwiederherstellungsverordnung, welche Definitionen von Schutzgebieten enthält. 20% der Natur sollen unter Schutz gestellt werden. Bereits umgesetzte und initiierte Maßnahmen für Stickstoffreduktion aus den Umstellungsplänen sollen ebenfalls noch in diesem Jahr die Grundlage für Regeln zur Nutzung landwirtschaftlicher Flächen im Jahr 2027 bilden. Diese Regulierung soll gelockert werden, sobald die angestrebte Stickstoffreduktion erreicht ist. Geld aus Brüssel gibt es für die Umsetzung ebenfalls. So hat die EU-Kommission im Oktober 2025 genehmigt, dass Dänemark rund 5,3 Milliarden Kronen, etwa 709 Millionen Euro aus EU-Agrarmitteln umwidmet. Kompromiss trotz großer Meinungsverschiedenheiten. Das Abkommen wird von Regierungsseite als eines der ambitioniertesten Umweltabkommen in der dänischen Geschichte dargestellt. Die Sozialwissenschaftler Jakob Torfing und Eva Sorensen sowie der Journalist und Berater Sigge Winter Nielsen sehen in dem Abkommen weitreichende Perspektiven für die zukünftige Entwicklung der dänischen Demokratie. Gleichwohl könne das Konzept unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen, mahnen die drei Autoren. Es müsse mehr Experten und Spezialisten auch aus der Politik Beratung geben, um den Prozess zu begleiten. Die Wirtschaftslage und auch die Kommunalwahlen könnten das Projekt zum Scheitern bringen. Die Landwirte müssen für das Land, das sie aufgeben, entschädigt werden. Dadurch sei das Vorhaben auch anfällig für steigende Bodenpreise, unvorhersehbare Verhandlungen und eine unsichere Finanzierung. Vor Kommunalwahlen bestehe zudem die Gefahr, dass lokale Protestbewegungen Druck auf die örtlichen Parteien ausüben, um die Pläne zu stoppen. Sie betonen die Einbindung von Bürgern und lokalen Bewegungen in Diskussionsrunden. Gleichwohl sollten Bürger nicht darüber entscheiden, ob lokale Landbesitzer ihr Land abtreten sollen. Rahmen für Nahrungsmittelproduktion. Der Vorsitzende des dänischen Interessenverbandes für Land- und Lebensmittelwirtschaft, Landbrug und Fodervarer, Søren Sondergaard, zeigte sich zufrieden. So stecke die Vereinbarung den Rahmen für Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion für viele Jahre ab. Dank der Präsenz von Vertretern aus der Landwirtschaft sei es möglich geworden, die Industrie zu entwickeln, anstatt sie abzubauen. Die Präsidentin der dänischen Gesellschaft für Naturschutz, Maria Reumert-Gjerding, sagte, Zitat, trotz sehr großer Meinungsverschiedenheiten ist es auch gelungen, einen Kompromiss über eine CO2-Steuer zu finden, der die Spuren einer umgebauten Lebensmittelindustrie darstellt, auch über das Jahr 2030 hinaus. Sie betonte zudem, dass es dank des Abkommens deutlich mehr Wald, große Feuchtgebiete und viel mehr geschützte Natur in Dänemark geben wird. Doch es gibt auch Umweltorganisationen, die bemängeln, dass vieles zu langsam vorangehe. Aus Sicht von Henrik Dalgaard ist die Vereinbarung eine kostspielige Lösung, die Folgen für die dänische Landwirtschaft haben könnte. Zitat, ich müsste meine Maisanbaufläche halbieren und 60 bis 70 Hektar stilllegen, erklärte der Bauer gegenüber dem Fernsehsender TV2 Nord. Dem Bericht zufolge haben sich Landwirte zusammengeschlossen und einen eigenen Modellvorschlag erarbeitet. Die finanziellen Kosten betreffen dabei nicht nur einzelne Landwirte, die Stickstoff in Naturgebiete einleiten, sondern werden gemeinsam und solidarisch getragen. Landwirtschaft als zweitgrößte Quelle für Emissionen. Der dänische Agrarsektor gilt nach der Energiesparte als die zweitgrößte Quelle von Emissionen im Land, heißt es im 2023 erschienenen National Inventory Report. Demnach verursacht die Landwirtschaft etwa 28% der gesamten Treibhausgasemissionen und ist für mehr als 80% der Methan- und Lachgasemissionen verantwortlich. Ein großer Teil dieser Emissionen stammt aus der Tierhaltung, heißt es in dem Report weiter. Dänemark hat mehr als 15.000 Viehbetriebe mit Millionen von Kühen, Schweinen und anderen Tieren. Die hohen Emissionen der Landwirtschaft können so nicht weitergehen, sagte Klimaminister Lars Aagaard in einer Stellungnahme zu den vorgeschlagenen CO2-Reduktionsmaßnahmen. Er fügte hinzu, dass noch viel Arbeit bevorsteht, um diese Pläne umzusetzen, zitiert ihn das britische Fachportal Carbon Brief. Dass die Maßnahmen des Dreierbündnisses zu einer Einsparung von 1,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten führen könnten, werde Dänemark dabei helfen, seine Klimaziele bis 2030 zu erreichen, so der damalige Finanzminister Jeppe Bruus. Zudem sei es ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität bis 2045. Professor Søren Petersen, Bodenmikrobiologe an der Universität Aarhus in Dänemark, ist der Meinung, dass der Plan zu erheblichen Verringerungen der landwirtschaftlichen Emissionen führen könnte. Allerdings müsse er korrekt umgesetzt werden. Zitat, das vielleicht größte Hindernis besteht derzeit darin, dass viele Technologien mit Potenzial zur Treibhausgasminderung noch nicht ausreichend dokumentiert sind oder dass die Emissionsquellen stark schwanken und nur schwer zu quantifizieren sind. Zitat Ende. Er weist außerdem darauf hin, dass es oft schwierig ist, landwirtschaftliche Emissionen zu messen und ergänzt, wenn wir uns auf Kriterien zur Dokumentation von Emissionen und der Wirkung von Minderungsmaßnahmen einigen können, sehe ich durchaus Potenzial für die Entwicklung verschiedener Technologien. Diese Kriterien müssen auch bei der internationalen Überprüfung der nationalen Emissionsbilanz anerkannt werden. Nur dann können solche Technologien wirksam auf Betriebsebene zum Einsatz kommen. Zitat Ende. Werte basieren auf Schätz- und Modellrechnungen. Bislang basieren die landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen überwiegend auf Schätz- und Modellverfahren. Daher sind sie mit Unsicherheiten verbunden. Das beschreibt auch der Weltklimarat in seinen Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare. Demnach nutzt er für Methan aus der Tierhaltung Daten zur Energieaufnahme der Tiere sowie Methanumwandlungsfaktoren und leitet daraus Emissionsfaktoren pro Tierkategorie ab. Band 4, Kapitel 10. Für Lachgas aus Böden und Düngung erfolgt die Berechnung über Stickstoffflüsse und Emissionsfaktoren anstelle direkter Messungen. Band 4, Kapitel 11. Auch die CO2-Emissionen und Aufnahmen im Landnutzungssektor basieren auf Modellierungen von Kohlenstoffbeständen und deren Veränderungen. Band 4, Kapitel 2. In Deutschland fallen die Reaktionen auf die Vereinbarung und die Einführung einer CO2-Abgabe auf landwirtschaftliche Emissionen unterschiedlich aus. Umweltverbände wie der Rat für nachhaltige Entwicklung sehen in dem Modell einen möglichen Orientierungspunkt für die Diskussion über eine stärkere Bepreisung von Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft. Der Rat empfiehlt, Erfahrungen des Nachbarlandes in Studien zur Ausgestaltung möglicher deutscher Klimainstrumente einzubeziehen. Dabei seien vor allem Ausgleichsmechanismen zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen zu prüfen. Das Handelsblatt beschreibt die dänische Entscheidung als Beispiel dafür, wie sich Klimaschutz in der Landwirtschaft politisch umsetzen lässt. In Fachdebatten wird zudem auf offene Fragen bei der Umsetzung, der Wettbewerbsfähigkeit und der langfristigen Wirkung der Maßnahmen hingewiesen.